SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Die Drag-Szene hat in den letzten 10 Jahren eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit erfahren, nicht zuletzt durch Dragstar RuPaul Charles und seinem Castingformat RuPaul's Drag Race, mittlerweile in seiner 14. Staffel weltweit gefeiert und hat Einzug in den Mainstream und die Wohnzimmer rund um die Welt gefeiert. Aber auch bei uns im Südwesten gibt es eine lebendige Drag-Szene in Mannheim zum Beispiel. Und mit den Drags of Monnem porträtiert der SWR nun in einer 5-teiligen Doku-Reihe die Mannheimer Drag-Szene. Auch sie bewegt sich stets im Spannungsfeld aus glamourös, provokant, anzüglich und auch politisch. Denn auch hier sind die sichtbarsten WortführerInnen oft auch die für queere Rechte. Eine Drags of Monnem ist Céline Bouvier und hinter dieser schillernden Figur steckt Markus Beisel. Guten Abend, Herr Beisel.
Grüß Gottle, hallo.
Grüß Gottle. Sie sind ja studierter Schauspieler, Intendant am Rhein-Neckar-Theater, wo Sie selbst oft auch auftreten in Ihrer Figur. Es gibt verschiedene Drag-Persona. Wie würden Sie Ihre Figur denn uns beschreiben?
Ich bin das Bindeglied zwischen Drag und der alten Kunstform der Travestie. Also ich habe das ja noch analog gelernt, ohne im Internet nachschauen zu können, wie ich mich zu schminken habe oder wo ich meine Schuhe kaufen kann. Das gab es ja nicht. Man musste damals tatsächlich noch nach Ibiza reisen, um Übergrößenstöcke zu kaufen, und bin aber nicht stehen geblieben. Also mich interessiert auch gerade RuPaul's Drag Race. Bin ich ein großer Fan, gucke ich auch alles und bin da jetzt dann doch schon ein bisschen weiterentwickelt. Das Make-up hat sich weiterentwickelt. Ich stopfe mich jetzt an Hüften und hin aus, um die Sanduhrfigur zu bekommen und so weiter. Also ich würde sagen, ich bin schon der Entertainer geblieben auf der Bühne, was mich von der Disco-Drag-Queen unterscheidet. Ich singe live, ich mache Stand-Up-Comedy, bin aber, was das Äußere angeht, inzwischen sehr in Richtung Drag gegangen.
Ich spüre da, dass Sie eine gewisse Veränderung wahrnehmen, auch der Drag-Szene aus den letzten Jahren. Wie sehen Sie diese Veränderung?
Es ist leichter einzusteigen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt diese Lehrer online, die uns alles beibringen, was wir brauchen. Wie näht man sich ein Kleid? Wie knüpft man eine Perücke? Wie setzt man sich auf, etc.? Es ist leichter einzusteigen. Was aber dennoch ja bleibt, ist, wenn du keine Persönlichkeit hast, dann bist du halt nach einer Woche weg. Weil die Leute, die das ja konsumieren in Diskotheken oder Partyreihen, auch im Theater, die wollen natürlich jemanden erleben, der auch was zu sagen hat, der etwas zu bieten hat. Und da ist jemand, der einfach nur aussieht, das reicht nicht. Das genügt nicht, um da erfolgreich zu sein. Und was sich auch schon verändert hat, ist, dass das Thema Gender, überhaupt die Frage nach der Sexualität, ist inzwischen viel weiter in den Mittelpunkt gerutscht. Auch das Spiel bei den Drag Queens untereinander. Es ist nicht nur, dass sich jetzt Jungs als Mädchen verkleiden. Da gibt es eben auch Zombies und Aliens und Feenwesen und Astralwesen. Es ist nicht mehr nur dieses Junge macht auf Mädchen oder Mädchen macht auf Junge. Das ist viel weiter aufgebrochen und dadurch auch viel interessanter geworden.
In der 5-teiligen Doku-Reihe gleich am Anfang, da sagen Sie etwas in der ersten Folge und diesen Ton habe ich einmal mitgebracht.
Drag hat nicht viel mit Geschlechterthema zu tun. Ich verstehe, dass Leute immer gern die einfache Antwort haben möchten mit, ach guck, da ist ein Schwuler, der trägt jetzt hier Frauenkleider und deswegen will der bestimmt eine Frau sein. Will ich gar nicht. Bam, Motherfucker!
Das war in der Anfangsszene von der ersten Folge. Und wie sehr würden Sie sagen, dass die Szene auch noch heute, nach 14 Jahren nach Beginn von RuPaul's Drag Race, mit solchen Vorurteilen konfrontiert ist?
Innerhalb schon der Szene ist es ja so, dass viele Schwule gar keinen Partner wollen, der weibliche Züge hat, denn man ist ja nicht ohne Grund schwul. Und nach draußen ist es so, das erlebe ich bei meinen Solo-Shows jetzt auch gerade wieder am Wochenende so erlebt, die wir haben in unserer Blase, unsere Zuschauer, die finden das toll. Aber wenn du dann mit lackierten Fingernägeln zum Auftrittsort läufst, kassierst du Blicke, blöde Sprüche oder wenn du Pech hast, wird es sogar noch schlimmer. Ich finde nicht, dass die Welt um uns herum viel toleranter geworden ist. Was ich erlebe, ist, dass man es jetzt einfach viel leichter publik machen kann, viel leichter behaupten kann. Man kann auf Facebook schreiben, hey, ich bin tolerant und was im Internet steht, muss ja dann auch stimmen. Aber vom Praktizieren sind wir noch weit entfernt, leider.
Sie sprechen von den schwulen Männern in der Szene. Ich frage mal ketzerisch, wie hoch ist denn der Anteil der nicht schwulen Männer in der Drag-Szene?
Ich kenne niemanden. Also ich meinte jetzt eher dieses, wir gehen aus als Drag Queens auf eine schwulen Party, um die zu hosten. Und das macht den Leuten dort natürlich Spaß, aber weiter geht das dann schon nicht mit der Toleranz. Also viele sind dann eben auch so, dass sie sagen, oh nee, also im Bett will ich den oder die jetzt nicht haben.
Mhm. Es gibt aber auch Drag Kings, ne? Aber doch viel öfter die Figur der Drag Queen. Also verkürzt gesagt, Männer bei Tag, Diven bei Nacht. So einen Männerkörper, die Silhouette einer Frau zu geben, ist ja nicht immer leicht. Nehmen Sie uns einmal mit, wie aufwendig ist diese Verwandlung und wie wichtig ist sie?
Es ist die Hölle. Ich brauche nur 15 Minuten allein, um mal den Grundstock zu legen, dass ich da ein Kleid drüber werfen kann. Das sind 5 Paar Strumpfhosen, 1 Paar Netzstrumpfhose. Darin stecken aber Hüftpolster und Polster für den Hintern. Die Hüfte wird eingeschnürt im Korsett und natürlich so dünn gezogen, wie man es nur irgendwie hinkriegt. Dann kommt noch ein Höschen drüber, damit die Strumpfhosen nachher nicht runterrutschen. Dann kommt der BH, der hat Silikoneinlagen, die sind zackeschwer. Weiß auch gar nicht, wie Frauen das den ganzen Tag mit ihren echten Dingern machen. Vielleicht wächst man da rein, aber ich habe immer Rückenschmerzen nach so einem Abend, weil das zieht ja alles nach vorne. Und wenn ich das dann alles anhab, dann kommen erst die Stöckelschuhe und ich kriege immer die Frage gestellt, wie ich auf den Dingern laufen kann. Und ich kann immer nur allen Frauen auf dieser Welt sagen, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir hassen es auch. Es tut weh. Ich habe noch keinen Schuh erlebt, keinen Stöckelschuh, der angenehm zu tragen gewesen wäre. Dann kommt die Perücke, das Kleid, der Schmuck. Der Schmuck wird meist auch angeklebt, vor allen Dingen die schweren Ohrringe. Das heißt, wenn ich die abends vergesse, auch in Alkohol einzulegen, sondern einfach von den Ohrläppchen reiße, habe ich mich gleich schon gepeelt. Nichts davon ist irgendwie angenehm, aber man muss und will ja auch diesen ganzen Aufwand betreiben, um dann einfach atemlos schön über so einen roten Teppich wie bei einer Filmpremiere zu laufen.
Der Weg ins glamouröse Abendleben, der ist beschwerlich. Und es ist ja auch oft so, dass die Figuren politisch sind und sich gerade für queere Rechte, ich habe es am Anfang gesagt, einsetzen. Drag Queens sind oft Zielscheibe für Anfeindungen. Gerade konservative Hardliner in den USA wollten ja jetzt öffentliche Drag-Shows gesetzlich verbieten. Oder in München, die CSU hat bei einer Kinderbuchlesung durch einen Drag-King und einer Drag-Queen nach dem Jugendamt gerufen. Wie blicken Sie derzeit auf dieses politische Klima gegenüber der Drag-Szene?
Ja gut, also von der CSU in Bayern oder auch der Aiwanger, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind im Wahlkampf und da war der Söder ja immer schon ein Fähnchen im Wind und was gestern galt, gilt heute nicht mehr. Aber zu diesem eigentlichen Thema, ich bin jetzt seit 24 Jahren Drag Queen und seit 24 Jahren kämpfe ich in der Öffentlichkeit für Akzeptanz und Toleranz, dass wir als Drag Queens schneller angefeindet werden, weil wir auch für die Sichtbarkeit immer schon zuständig waren in unserer Community. Was ja logisch ist. Wir sind doch viel auffälliger als jetzt die Lesbe, die tagsüber ein bisschen im Kindergarten arbeitet und ansonsten halt hauptsächlich ihr Privatleben pflegt, die nicht jetzt in Partynächten ausschweift. Das sind ja wir. Der Paradiesvogel hat einen politischen Auftrag und das muss man wissen, wenn man diesen Job macht. Deswegen sind wir Zielscheibe. Dass dieser Blödsinn, der da gerade in Tennessee abläuft und der ja aber auch übergreifen soll. Ich meine ganz ehrlich, in Amerika werden 3.500 Kinder pro Jahr durch Waffen getötet, die Menschen zu Hause haben dürfen, weil es völlig okay und normal ist. Aber eine Drag Queen ein Kinderbuch vorlesen zu lassen, soll dann ernsthaft ein Kind gefährden. Und über die katholische Kirche, was ja auch nichts anderes ist als Männer in Frauenkleidern, brauchen wir jetzt auch gar nicht erst anfangen. Also da kann ich mir den Mund fusselig reden, ein abendfüllendes Programm draus machen, aber das wird dann leider nicht sehr unterhaltsam.
Mhm. Der Fünfteiler Drags of Monham, der porträtiert die Szene in Mannheim. Wie würden Sie die Szene im Südwesten allgemein beschreiben? Wie lebendig ist sie?
Ich würde sagen, von Stuttgart bis runter an den Bodensee haben wir schon einige, die da auch was auf dem Kasten haben. Aber es ist wie eben wie immer. Man braucht diese Leuchtturm-Queens, die eine Stadt auch nach vorne bringen und auch sagen, hey, guckt mal auf uns hier, wie jetzt eine Olivia Jones in Hamburg etc. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein buntes Trüppchen, das schon lange sehr aktiv zusammenarbeitet. Und ich glaube, das war schlussendlich für den SWR interessant.
Markus Beisel war das in seiner Figur Céline Bouvier zu sehen in den Drags of Monham, Mannheims Königinnen ungeschminkt, nun zu sehen in der ARD Mediathek. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank, viel Spaß beim Gucken.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.